Herzlich willkommen und schönen Abend zu unserer Sendung heute Abend. Die 7 häufigsten Fragen rund um die Steuerberaterprüfung. Mythen, Mären und Märchen. Wir wollen heute mal auf die Fragen einen Blick werfen, die immer so im Zusammenhang mit der Steuerberaterprüfung rumgeistern und versuchen Ihnen da einige Antworten drauf zu geben. Mein Name ist Andrea Joost, ich bin Geschäftsführerin bei Knoll, bin für die Lehrgänge Bilanzsteuerrecht und Erbschaftssteuer zuständig und neben mir Alex, du kannst dich selber vorstellen.
Genau, Alexandra Kandler, auch in der Geschäftsführung und seit Jahren am Steuerberaterlehrgang in der Konzeption und auch für diesen Lehrgang verantwortlich.
Wir haben mal unsere Chats und Foren durchgeforstet und haben mal die brennendsten Fragen rausgesucht, die also immer wieder auftauchen und haben da mal, wie gesagt, die 7 Blockbuster oder die 7 Highlights zusammengestellt und wollen da heute Abend mit Ihnen ein wenig drüber diskutieren.
Genau, fangen wir mit der ersten Frage an. Lohnt sich die Steuerberaterprüfung heute überhaupt noch?
Allein die Frage regt mich auf. Also es ist überhaupt keine Frage. Natürlich lohnt sich die Steuerberaterprüfung. Ich darf mal ganz kurz was sagen. Ich meine, die Steuerberatung ist eine Top-Branche. Wir haben ganz tolle Technologien. Wir haben wirtschaftlich kerngesunde Branche. Wir haben einen Jahresumsatz von über 30 Milliarden Euro. Die Steuerberatung ist nicht nur das Rückgrat der Wirtschaft. Die Steuerberatung ist auch das Rückgrat der Finanzverwaltung. Denn ohne die Steuerberatung geht weder bei Unternehmen noch Privatpersonen, auch für den Staat, dann rein gar nichts, wenn das nicht funktioniert. Also ein kerngesundes und krisensicheres Business, das mal zum einen, also tolle Zukunftschancen. Zum anderen ist natürlich der Steuerberatertitel ein Titel, wenn Sie den haben, der verleiht Ihnen unglaublich viel, sage ich mal, Freiheiten. Ja, ich sage jetzt mal, Sie haben einmal die horizontale Freiheit, das heißt, Sie können sich in allen möglichen Branchen bewegen. Sie können Angestellter, Steuerberater, kleiner selbstständiger Steuerberater, Partner in einer großen Kanzlei. Also Sie haben eine ganze Bandbreite an Möglichkeiten. Und dann nenne ich es immer die vertikale Freiheit. Sie haben auch die Möglichkeit zu entscheiden, zwischen 10% und 100% zu arbeiten. Und gerade, muss ich jetzt meine Lanze brechen, für Frauen eine ganz tolle Möglichkeit, Familie und Beruf zu vereinen. Es gibt viele Möglichkeiten, remote zu arbeiten, zeitunabhängig zu arbeiten. Und also insofern kann ich wirklich nur sagen, die Steuerberaterprüfung lohnt sich. Es ist ein harter Weg, aber am Ende lohnt es sich, weil es einem wirklich top Zukunftschancen und eine große Unabhängigkeit verschafft.
Und die Prüfung wird ja auch besser. Also jetzt hier in die Steuerberaterprüfung zu gehen, war ja früher mit Papier lernen und von Hand 6 Stunden schreiben. Die Prüfung wird jetzt digital.
Ja, weil selbst die Finanzverwaltung gemerkt hat, dass ihnen die Talente ausgehen. Ja, also lang genug hat es gedauert. Ich habe immer gesagt, Mensch, die ändern eher mal das Grundgesetz wie die Steuerberaterprüfung. Seit 70 Jahren immer das Gleiche, inhaltlich und von der Form her. Aber es tut sich was. Es ist ja inzwischen kein Geheimnis mehr, dass es einen Entwurf gibt zu einer Prüfungsreform. Und da kommen wir nachher auch noch mal drauf zu sprechen. Aber was natürlich das Entscheidende ist, ist, dass auch die Form der Prüfung verändert wird. Ja, dass wir also digital die Prüfung digital schreiben können und. Also da tut sich wirklich einiges im Hinblick darauf, dass die Prüfung auch attraktiver wird und damit vielleicht auch mehr für junge Leute spannend wird.
Ja, attraktiver und im Zweifel werden die Bestehensquoten auch besser, weil die ersten Pilotversuche der digitalen Prüfung haben gezeigt, dass die Lösungen sind einfach auch besser lesbar und dann gibt es eben auch mehr Punkte und da ist davon auszugehen, dass...
Ja. Da wird sich viel verändern. Also zum einen, die Korrekturen sind natürlich sofort wohlgesonnen, wenn die Aufgaben besser strukturiert sind. Die Korrektur wird, das wird nicht mehr lang dauern, dass da auch KI mit im Spiel ist. Die Korrektur wird viel schneller gehen. Jetzt im Moment muss man 3 Monate warten, bis man dann seine ersten Ergebnisse bekommt. Also da ist gerade unheimlich viel in Bewegung und im Wandel. Hin zum Guten, würde ich sagen, auf alle Fälle, weil, wie gesagt, sowohl die Finanzverwaltung wie auch die Beraterseite hat natürlich erkannt, dass diese Prüfung dringend modernisiert werden muss und selbst wenn die eigentliche Reform noch nicht stattfindet, aber zumindest, dass seit diesem Jahr schon fast flächendeckend die Prüfung digital geschrieben werden kann, ist schon mal ein Riesenschritt in die richtige Richtung und macht die Prüfung in der Tat einfach attraktiver und vor allem eben auch angeblich sind bei den Pilotversuchen die Bestehensquoten deutlich höher gewesen.
Genau.
Ja, Die Frage ist jetzt, bei allem, was da jetzt so kommt, grundsätzlich, also dass der Steuerberater ein super Titel ist, haben wir, glaube ich, jetzt mit hinreichender Leidenschaft vermittelt. Aber Alex, die Frage, die immer wieder auftaucht, ist, schafft man die Vorbereitung denn überhaupt neben dem Job?
Ja, und das ist ja die Besonderheit hier bei der Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung. Man macht es wirklich nebenher. Es ist nicht wie ein dreijähriges Studium, dass ich hier genügend Zeit habe, auch genügend Zeit habe, Party zu machen, sondern ich habe meinen Berufsalltag und das schaffe ich ja alles gar nicht. Natürlich ist das machbar, aber nicht so einfach nebenbei. Also ganz, ganz wichtig ist natürlich die Anfangsmotivation, warum will ich dieses Ziel überhaupt erreichen, wie bei jedem Ziel, das man erreichen will, und dann wirklich eine realistische und strukturierte Planung, also realistische Zeitplanung, dann auch, wann mache ich was, und dann natürlich auch einen Lernplan sich zu erstellen. Das sind alles die Grundpfeiler. Ganz, ganz wichtig ist auch, dass man das Umfeld mitnimmt, also dass einfach jeder abgeholt ist, Familie, Freunde, einfach wissen, ja, das ist jetzt einfach ein intensives Jahr, aber völlig machbar. Danach ist derjenige wieder völlig glücklich und erreichbar, aber dieses Jahr dann eben etwas eingeschränkter. Und wir haben es geschafft und es ist wirklich, wir sind nicht im Burnout, es ist wirklich gut machbar, aber erfordert
Struktur. Genau, aber an der Stelle vielleicht auch nochmal die Frage, die oft kommt, ja, warum muss ich denn für teures Geld Kurse buchen? Ich kann mir doch, oder bei irgendeinem Lehrgangsanbieter für teures Geld Vorbereitungslehrgänge machen, ich kann mir doch einfach die Lehrbücher kaufen. Das geht eben nicht, weil genau das ist der springende Punkt. Die Vorbereitung auf die Prüfung ist sehr aufwendig und sie geschieht normalerweise neben dem normalen Berufsalltag. Und die Lehrgangsanbieter, egal ob das Knoll ist oder ein anderer, die haben natürlich maßgeschneiderte Konzepte, die genau diesen Umstand berücksichtigen. Das heißt, sie haben einen Lehrgang oder eine Vorbereitung, die einerseits berücksichtigt, dass sie berufsbegleitend unterwegs sind, die also wirklich sich auf die Schwerpunkte, die für die Prüfung relevant sind, konzentriert, und dieses Programm natürlich genau darauf abgestimmt ist, dass es eben in ein Berufsleben passt und vor allem, dass es absoluten Prüfungsbezug hat. Das, was Sie in den Lehrbüchern lesen können, ist Grundlagenwissen, das ist Theoriewissen, aber entscheidend für die Prüfung ist natürlich die Anwendung. Und das ist das Besondere an der Prüfung und auch an der Vorbereitung, dass man da nichts verkehrt macht. Und das ist auch der Grund, wieso man da auch zwingend sozusagen einen Anbieter an seiner Seite braucht, der einen da entsprechend durch diesen Dschungel durchsteuert.
Genau. Zu dem Dschungel kommen wir nachher auch noch. Und viele Anbieter haben eben auch, oder wichtig sind eben auch noch digitale Tools, die man jetzt heutzutage noch nutzen kann. Also gefühlt wird es eher einfacher, sich neben dem Beruf vorzubereiten, als damals noch zu unserer Zeit.
Ja, das geht ja momentan mit 7 Meilenstiefeln voran. Also ja, genau, zu unserer Zeit, da gab es ja noch nicht mal Internet, so in etwa, geschweige denn Smartphones. Nein, aber es ist in der Tat richtig. Da entstehen gerade ganz, ganz tolle neue Sachen, die wirklich das Lernen einfach einfacher machen, ja, und vor allem auch personalisierter machen und die einen begleiten bei der Vorbereitung. Also so sehr man jetzt auf KI und Digitalisierung schimpfen mag in Bezug auf solche Themen, ist es natürlich ein unschätzbarer Vorteil, dass man da mit solchen Tools arbeiten kann, die einem da wirklich beim Lernen auch unterstützen. Was wir da im Einzelnen so im Köcher haben, das werden wir auch gleich vielleicht nochmal im Einzelnen erläutern. Aber also das Lernen ist ein ganz anderes heutzutage geworden.
Ja, Lernen ist man ja gewohnt von seinem Berufsleben her oder in seinem Werdegang. Aber was macht denn die Steuerberaterprüfung so anders? Ist die denn wirklich so brutal, wie alle sagen? Was ist da der Knackpunkt dran?
Naja, der Knackpunkt ist einmal die Durchfallquote. Ja? Man sieht immer die Durchfallquote, die bewegt sich ja seit vielen Jahren konstant um die 50%. Und da sind, das muss man leider sagen, auch die Zweit- und Drittschreiber dabei. Das heißt, bei den Erstschreibern ist sie eigentlich im Grunde genommen noch höher. Aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass da einfach sehr viel falsch gemacht wird beim Lernen. Es geht nicht nur rein darum, sich den Stoff reinzusaugen, ja, sondern es ist mindestens ein Anteil von 20-30%, ist auch wirklich Taktik. Ja. Das heißt, dass man wirklich einfach auch taktisch vorgeht, dass man strategisch vorgeht. Das ist wirklich, also ich bin auch nicht als Steuergenie vom Himmel gefallen, ja, sondern ich habe das wirklich Thema strategisch aufgebaut. Also ich habe mir angeschaut, erstmal sozusagen, was sind die wichtigsten Prüfungsschwerpunkte, welche Prüfungsschwerpunkte muss ich auf jeden Fall beherrschen, damit ich auf meine 50 Punkte komme. Und das ist ja die magische Grenze. Es geht ja nicht um die 1,0, nicht um die 2,0. Es geht um die 50 Punkte. Und mit einem soliden Aufbau von Grundlagen und Prüfungsschwerpunkten, wenn Sie die über diesen Zeitraum hinweg entsprechend trainieren, dann haben Sie eigentlich diese 50 Punkte im Grunde schon relativ sicher in der Hand. Also da geht es wirklich darum, sich auch zu lernen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, das richtig zu beherrschen und sich nicht zu sehr, sage ich mal, durch viele Nebenkriegsschauplätze ablenken zu lassen und eben mit System und mit System und Routine einfach an das Thema rangehen und sich diesen großen Berg sozusagen Steuerberaterprüfung erklimmen. Ich weiß, das klingt jetzt alles so ein bisschen, das kann ja jeder sagen, ja, oder das ist jetzt nicht wirklich greifbar. Aber das ist wirklich, glaube ich, wirklich die Kunst bei der Geschichte ist, zu verstehen, dass es nicht nur darauf ankommt, sich das Wissen reinzusaugen, sondern erstmal zu erkennen, welche Sachen muss ich unbedingt wissen, ja, und die eben sicher zu beherrschen. Und genau das ist das, was wir ja in unseren Lehrgängen entsprechend auch umsetzen, dass wir genau diese wesentlichen Themen Ihnen so gut beibringen, dass Sie eigentlich immer in der Prüfung Ihre 50% oder Ihre 50 Punkte schaffen sollten. Natürlich möchte man auch noch mehr, das ist überhaupt keine Frage. Mhm. Ja. Aber es ist viel mehr Taktik bei dieser Prüfung oder bei der Vorbereitung, als jetzt, dass man absolutes Steuergenie sein muss.
Weil die Stoffmenge ist einfach immens und was man drauf haben müsste, wenn man alles können möchte.
Ja, es werden einfach viele Fehler gemacht. Es werden zu wenig Klausuren geschrieben, es wird zu wenig mit dem Klausurenschreiben angefangen, es wird sich in Themen verfangen, die überhaupt nicht prüfungsrelevant sind und so weiter und so fort. Also da könnte ich jetzt 2 Stunden drüber reden, über die Dinge, die man falsch machen kann. Aber das Wichtige ist ja, dass wir wissen, wie man es richtig macht. Und wenn man da, wir haben ja diesen schönen Slogan, Trust the Progress, Trust the Process, wenn man sich da ein bisschen auf uns verlässt, dass man dann eigentlich in guten Händen ist.
Genau, da kommen wir jetzt zum nächsten Punkt. Warum bestehen manche und andere trotz vielem Lernen nicht? Also es gibt ja viele, die nicht bestehen und wirklich ein immenses Wissen haben, aber sie bestehen trotzdem nicht.
Ja, da kommen wir schon mal jetzt an den Punkt, den ich gerade schon mal angesprochen habe. Zum Beispiel zu viel Lernen, zu wenig Praxis. Ja? Also viele haben in der Vorbereitung, machen den ganz, ganz großen Fehler, dass sie sich zu lange an der Theorie aufhalten und sich zu spät ans Klausurenschreiben wagen. Das ist schon mal ein ganz, ganz zentraler Fehler, den viele machen. Wir haben ja jetzt die Möglichkeit, zwischenzeitlich mit unseren Tools zum Beispiel nach jeder Klausur eine Stärken-Schwächen-Analyse rauszuwerfen. Ja, welche Bereiche hast du in der Klausur gut bearbeitet, welche hast du schlecht bearbeitet? Also sozusagen ganz individuelle Tipps für die gezielte Nacharbeit zu geben. Und das ist das zweite Stichwort. Frühzeitiges Klausurenschreiben und die Nacharbeit ist mindestens genauso wichtig wie das Klausurenschreiben, das erste an sich. Und mit diesen Tools, die man heutzutage hat, wo jeder sozusagen nach jeder Bearbeitung sofort seine individuelle Stärken-Schwächen-Analyse ausgespielt bekommt, ja, und kann er passgenau da reingehen, wo es bei ihm gehakt hat, ja, und diese Art des Lernens und dieses wirklich sofort, wenn man eine Klausur verhauen hat, ja, aufstehen, Krönchen richten, weitermachen, mit den Erkenntnissen, die man über die Tools ausgespielt bekommt, das ist genau der Weg, den man da einschlagen muss.
Ich weiß, wie es bei mir war. Irgendwie ein Stapel mit 27 Klausuren oder 37 geschrieben. Und was mache ich in der Freistellung? Arbeite ich einfach alle nochmal durch, weil gefühlt kann ich gar nichts.
Ja, ja.
Und jetzt wirklich genau zu wissen, das und das beherrsche ich eigentlich schon ganz gut, aber hier sind wirklich die Lücken und die Schwächen. Das ist wirklich essentiell, und wertvoll, weil die Zeit ist einfach immer knapp, weil man arbeitet ja nebenher.
Das ja, haben genau, die Zeit ist knapp und hier kriegt man halt direkt Antworten und vor allem man kriegt frühzeitig, was auch der große Unterschied ist heutzutage und was die Vorbereitung insofern vielleicht auch ein bisschen erleichtert. Ich meine, früher hat man dann im Zweifel in der Prüfung gemerkt, dass man irgendwo Lücken hatte oder dass man irgendwann mal falsch abgebogen ist, war natürlich zu spät oder vielleicht im Intensivkurs kurz vor der Prüfung und dann ist natürlich das Entsetzen groß. Heute können Sie schon von Anfang an sich quasi digital coachen lassen und begleiten lassen und merken, ah, Mensch, Mist, da in dem Gebiet, in dem Fachgebiet bin ich schwach auf der Brust oder das Themengebiet in dem Fach habe ich noch nicht beherrscht und da habe ich viel, schreibe ich immer noch viel zu viel, da schreibe ich viel zu wenig. Also man kriegt so ein permanentes Feedback, ja. Und wenn man das aufgreift und konsequent umsetzt, dann ja, tut man sich deutlich leichter. Also die Vorbereitung wird einfach immer besser. Ich will nicht sagen leichter, der Anspruch ist immer noch genauso hoch. Aber die Vorbereitung, die Möglichkeiten, die man hat, die sind wirklich echt inzwischen super.
Ja, und man muss nicht mehr all you can eat, sondern wirklich gezielt das, was man wirklich braucht. Und diese Führung ist auch ganz, ganz wichtig, dass man wirklich an die Hand genommen wird und weiß, ah, heute mache ich das, morgen das und dann hört auch das schlechte Gewissen auf.
Ja, genau, weil man dann weiß, ich habe mein Arbeitspaket für heute oder für diese Woche geschafft. Es gibt natürlich auch so Möglichkeiten, ja, so Abo-Modelle, wo man dann zahlt man jeden Monat und hat alles zur Verfügung, aber man ist im Grunde alleingelassen. Ja, man sitzt da und denkt sich, mit was fange ich denn jetzt an oder wo mache ich weiter oder sonst was. Da haben wir natürlich einen anderen Ansatz, ja, sondern wir haben im Prinzip ein Lernprogramm, was sich über viele Jahre hinweg entwickelt hat und was wir auch immer weiter verfeinert haben mit den vielen Daten, die wir von unseren, ich glaube, in den 58 Jahren 200.000 Teilnehmern, Daten haben wir natürlich noch nicht so lange, gibt es ja auch noch nicht alles, aber wir haben da natürlich schon die ganze Erfahrung reinfließen lassen und wissen genau, worauf es wann drauf ankommt und auch vor allem ein regelmäßiges Feedback, auch zum Beispiel von unseren Korrektoren. Ja, sie kriegen da halt auch ein Feedback, nicht von KI. KI ist auch gut und wird auch kommen und es wird auch ein Thema werden in Zukunft. Aber bei uns sitzen halt auch Fachexperten an den Korrekturen und geben ihnen da auch ein richtiges fachliches Feedback. Ja.
Ja.
Aber wir haben jetzt so viel über das Klausurenschreiben gesprochen. Mal so ganz praktisch gesehen, Alex, wann muss man denn mit dem Klausurenschreiben eigentlich anfangen und warum ist das so entscheidend? Weil das ist ja gerade der Punkt, ich habe es ein paar Mal gesagt, viel zu spät wird oft angefangen. Was ist denn der richtige
Zeitpunkt? Am liebsten würde ich sagen, direkt mit der Vorbereitung nur noch Klausuren schreiben. Aber man kann ja Klausuren erst schreiben, wenn man ein bisschen Basiswissen hat und zwar in allen Themengebieten und nicht nur in dem, wo man gerade beruflich hauptsächlich tätig ist. Also so früh wie möglich und bei uns ist es mehr oder weniger nach 3-4 Monaten, nachdem quasi der Wissensaufbau begonnen hat, kommen die ersten Klausuren. Natürlich sind es kleine Klausuren, 2-stündige, 3-stündige, aber eben einfach, um sie so früh wie möglich an das Klausurenschreiben zu gewöhnen, weil was viele einfach nicht wissen und erkennen ist, das Lernen fängt mit dem Klausurenschreiben erst an. Also dadurch, dass ich aus meinen Fehlern lerne, dass ich lerne, wie muss ich sie anwenden. Du hast vorhin die Strategie erwähnt. Erst im Klausurenschreiben lerne ich tatsächlich für die Prüfung und verbessere mich und baue mein Wissen weiter auf. Dieses Wissen sich erstmal anzueignen, ja, den Überblick braucht man. Aber erst mit dem Klausurenschreiben kommt man so richtig in Fahrt, da kommt die PS auf die Straße.
Ja, genau.
Und da eben, da lernt man die Strategie umzusetzen, trainiert sie und durch diese Routine kommt eben auch die Sicherheit.
Genau, auf jeden Fall. Routine ist das richtige Stichwort, Alex. Oh, erstmal einen Schluck Wasser
genau. Trinken
vor lauter Reden. Weil ich wollte gleich die nächste Frage an dich loswerden. Wie sieht denn ein Lernplan aus, der auch wirklich funktioniert in der Realität? Stichwort Lernplan, auch immer so ein Thema, kommt ganz oft bei uns im Forum, wie mache ich einen Lernplan? Wie mache ich einen richtigen Lernplan? Könnt ihr uns helfen beim Lernplan?
Genau, also da würde ich auch gerne die Parallele zum Sport ziehen. Also mit dem Lernen ist es ja wie, wenn ich jetzt auf irgendeinen Wettkampf gehen möchte, auch als Hobbysportler. Ich muss mich langsam steigern und ich muss sowohl realistische Ziele einplanen, als eben auch Pausen einplanen, damit ich eben die lange Strecke des Trainings durchhalten kann, bis dann zum Ziel, zu dem Wettkampf. Und genauso ist es mit der Prüfung auch. Ich kann nicht von Tag 1 150% geben und das dann durchziehen bis zum Oktober. Ich muss mich langsam steigern, mich langsam auch ans Lernen gewöhnen. Und dafür ist eben der Lernplan gut. Und der Lernplan muss zum einen organisatorisch gut aufgebaut sein, als auch inhaltlich. Also mit inhaltlich wieder Fokus auf die Stärken und Schwächen. Wann mache ich was? Wann mache ich die Klausuren? Wann wiederhole ich die Klausuren und so weiter? Aber eben auch organisatorisch. Also eine klare Struktur, realistische Wochenziele und diese Pausen einplanen. Also man denkt immer, ja, von 2 bis 3 mache ich das und dann von 3 bis 4 das. Aber dass ich da erstmal hinkommen muss zu 3 Uhr, also sei es der Fahrtweg oder hier auch diese Biopausen einplanen muss, das muss alles im Lernplan eben berücksichtigt sein. Feste Lernzeiten, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass eben auch das Umfeld Bescheid weiß. Ja, Samstagmorgens schreibt sie ihre Klausur, brauche ich gar nicht anklopfen. Aber eben am Samstagabend weiß ich, für ein kleines Bierchen ist sie auf jeden Fall, steht sie zur Verfügung. Also, und das spielt sich alles ein und dann läuft es auch. Dann versteht es auch die Familie, die Kinder. Genau.
Man merkt, dass du keinen Alkohol trinkst. Ich hätte jetzt von Aperol Spritz gesprochen in dem Zusammenhang.
Genau. Also wie gesagt, da ist ganz, ganz wichtig, der Plan muss auch durchhaltbar sein. Und man braucht diese Pausen, um sich zu regenerieren. Und mehr als 8-9 Stunden am Tag kann kein Mensch lernen, also konzentriert lernen. Und das ist eben auch das Stichwort, konsequent und konzentriert an der Sache dranbleiben.
Und sich dann die Erlaubnis zu geben, ja, sich was zu gönnen. Ja. Das ist genau das Richtige. Ja.
Wir haben ja einen Chat und Fragen sind willkommen. Also wir beantworten auch mehr als nur 7 Fragen. Also Sie können sehr, sehr gerne einfach Ihre Fragen reinstellen, auch wenn's, ja, wenn wir sie noch nicht beantwortet haben, besonders dann. Ansonsten...
Ja, ich kann es nicht sehen.
Guckst rüber zu den Fragen. Hast du den Bildschirm hier? Ja. Dann komme ich mal mit einer anderen ganz, ganz wichtigen Frage, die vielleicht auch ein paar von Ihnen beschäftigt. Sollte man lieber jetzt starten oder auf die Reform warten, die Reform der Steuerberaterprüfung noch ein bisschen warten?
Also ich meine, die Reform, ich weiß nicht, wie intensiv Sie sich jetzt schon damit beschäftigt haben. Die Reform ist ja natürlich im Moment in aller Munde, insbesondere da seit Anfang März die ersten Gesetzesentwürfe und Verordnungsentwürfe vom Bundesfinanzministerium vorgelegt wurden. Wie Sie vielleicht wissen, ist ja Kernstück der Reform, dass künftig ab dem Jahr 2028 die Steuerberaterprüfung modular abgelegt werden kann. Das heißt, nicht mehr als Blockprüfung, 3 Tage Vollgas hintereinander und entweder alles oder nichts. Das heißt, man hat über alle 3 Prüfungen hinweg einen bestimmten Schnitt und kommt in die mündliche oder man ist mit allen 3 Prüfungen durchgefallen, sondern dass man entscheiden kann, schreibe ich 1, 2 oder 3 Prüfungen. Und dass man, und das ist das zweite Kernelement der Modularisierung, dass man bestandene Prüfungen mitnehmen kann. Also wenn man sich entscheidet, in die Vollprüfung zu gehen und alle 3 Prüfungen zu schreiben, dann kann man auch, wenn man 1 und 2 besteht und 3 nicht, kann man 1 und 2 zum nächsten Termin mitnehmen. Die bleiben dann erhalten. Das ist also ein richtig, richtig großer Fortschritt im Hinblick auf die Prüfungsmodalitäten. Die Wirtschaftsprüfer haben es vorgemacht. Die haben die Modularisierung seit 2019 eingeführt und haben auch einen erheblichen Zuwachs an Teilnehmern, Prüfungsteilnehmern gewonnen. Und die Steuerberater versprechen sich davon jetzt das Gleiche. Aber zurück zu der Frage. Ich persönlich bin der Meinung, wenn man sich vorgenommen hat, 27 zum Beispiel in die Prüfung zu gehen, dann würde ich das auf jeden Fall auch so machen. Weil, warum? Zum einen ist alles noch nicht in trockenen Tüchern. Es sind Entwürfe, die vorliegen. Die sind jetzt bei den Verbänden und bei den Kammern zur Prüfung und zur Stellungnahme. Man will im Laufe des Jahres das Gesetzgebungsverfahren abschließen, aber wie gesagt, es ist noch nichts in trockenen Tüchern. Also ich würde nicht hier von meiner Entscheidung, den Steuerberater zu machen oder nicht, abhängig machen. Wenn Sie vorhaben, 27 in die Prüfung zu gehen, dann würde ich das auf jeden Fall machen, weil die alte, sage ich mal, Prüfungsform, das alte Prüfungsrecht einen großen Vorteil bietet. Sie können Noten verrechnen. Also das fällt immer so ein bisschen unter den Tisch bei dieser ganzen Euphorie zur Reform. Jetzt können Sie ja die drei Noten der drei Prüfungstage miteinander verrechnen. Das heißt, eine 5,0 können Sie mit einer 3,0 ausgleichen. Künftig ist es so, dass Sie jede einzelne Prüfung separat bestehen müssen. Also das muss man sich halt auch mal überlegen. Das könnte unter Umständen ein Nachteil sein, wenn es denn so kommt. Also zum einen würde ich schon aus dem Grund, dass noch nichts sicher ist, 27 in die Prüfung gehen und das nicht aufschieben. Und ein zweiter Aspekt ist auch noch, Sie haben nichts zu verlieren. Es soll nämlich diese Beschränkung auf drei Versuche, die soll wegfallen. Es ist ja jetzt so, dass man die Prüfung maximal zweimal wiederholen kann. Dann ist man aus dem Rennen. Und diese Begrenzung soll grundsätzlich wegfallen, um einfach den Druck ein bisschen aus dem Drittversuch zu nehmen und es den Leuten die Möglichkeit zu geben, nochmal in einen Versuch zu starten, wenn man das dann möchte. Und als Kirsche auf der Torte obendrauf soll auch all denjenigen, die bereits drei Versuche hatten und aus dem Rennen sind, der Weg nochmal neu geöffnet werden. Also die können dann nochmal einen neuen Versuch unter dem neuen Recht starten und können nochmal in dieses Thema einsteigen. Das heißt also, mit anderen Worten, Sie haben überhaupt nichts zu verlieren, sondern wenn Sie 27 anvisiert haben, dann gehen Sie auch 27 in die Prüfung. Wenn Sie sowieso 27 nicht anvisiert haben, sondern erstmal 2028 und dann so, Prüfungsreform und so weiter, dann stellt sich ja die nächste Frage, Modularisierung, was mache ich? Mache ich 1, 2 oder 3?
Genau, die Frage haben wir gerade bekommen.
Ah, die haben wir gerade bekommen, siehst du, ich kann den Chat lesen. Nein, ich habe ihn hier nicht. So, und jetzt kommt die große Frage, was mache ich? Ja. Und da gibt es noch ein bisschen unterschiedliche Auffassungen dazu. Ich persönlich bin der Meinung, ich würde alle drei Module schreiben, weil Sie haben auch hier wiederum nichts zu verlieren. Sie können bestanden, also Sie haben, wenn Sie Glück haben, kommen Sie durch alle drei. Wenn Sie wenn es bei 1 oder 2 nicht reicht, also im Regelfall ist es ja nur einfach, wenn Sie sich ordentlich vorbereiten, also 2 ist fast, also durchzufallen. Also dann muss man die Vorbereitung schon sehr schleifend gelassen haben. Also gehen wir mal davon aus, Sie haben dann einfach nicht bestanden, dann können Sie die 2 Bestandene mitnehmen und sich in aller Ruhe auf das eine Fach nochmal vorbereiten. Ja. Wie gesagt, Sie haben eine Chance, dass es funktioniert, und falls es nicht funktioniert, wenn Sie von vornherein nur 2 schreiben, müssen Sie sowieso noch mal eine schreiben. Also Sie verschlechtern sich nicht, sondern Sie können eigentlich nur gewinnen, wenn Sie sich's mal überlegen. Es ist zwar ein größerer Aufwand, aber wie gesagt, wenn Sie von vornherein aufteilen, wären Sie auch nicht schneller. Und was leider ja der Fall ist, der zweite Prüfungstermin ist vom Tisch. Es war ja angedacht, 2 Prüfungstermine anzubieten, um ein bisschen mehr Dynamik in das ganze Thema reinzubringen. Das ist leider vom Tisch. Es bleibt vorläufig bei einem Prüfungstermin. Und Sie verlieren natürlich dann schon auch Zeit, wenn man sagt, jetzt ich schreibe eine Prüfung und dann ein Jahr später die zweite und nochmal ein Jahr später die dritte, dann dauert es natürlich schon ganz schön lang. Und Sie müssen das Wissen ja dann, wenn Sie dann in die mündliche kommen, Sie müssen das Wissen ja konservieren, weil Sie dürfen erst dann in die mündliche, wenn Sie alle 3 schriftlichen Prüfungen bestanden haben, mit 4,5 oder besser, dann werden Sie für die mündliche zugelassen. Und das heißt, Sie müssen dann das Wissen die ganze Zeit mitschleppen. Also vor dem Hintergrund wäre meine erste Einschätzung zu sagen, ich würde trotzdem in die Vollprüfung gehen. Sie haben nichts zu verlieren, Sie können nur gewinnen. Und Sie können sich keinesfalls insofern verschlechtern, außer dass Sie vielleicht mehr Zeit investieren, weil Sie eben auf 3 Fächer sich vor oder 3 Tage vorbereiten. Aber ich würde grundsätzlich diese Empfehlung abgeben. Und ich bin echt gespannt, weil wir können es überhaupt nicht einschätzen. Wir haben hier schon Wetten laufen, wie es dann sein wird. Also ich würde sagen, 60% gehen in die Vollprüfung, 40% schreiben 1 oder 2 Module. Ist mal so mein Tipp, aber ist wirklich spannend.
Man darf auch nicht vergessen, die Fachgebiete sind ja voneinander abhängig. Also man braucht ja für Bilst auf jeden Fall Ertragssteuern, und in der Bilst kommt auch Umsatzsteuer dran. Also eigentlich müssen Sie sowieso alle Fachgebiete lernen, selbst wenn Sie nur 2 Module schreiben. Von dem her, wie du eben sagst, mit 3 reingehen und
Und vielleicht noch ein praktisches Thema am Rande. Sie haben ja vielleicht auch jetzt mitbekommen, dass ab diesem Jahr fast überall flächendeckend digital geschrieben wird, was geschrieben werden kann. Ich glaube, Sachsen ist als einziges Bundesland, wo es Pflicht ist, und ab nächsten Jahr ist noch ein zweites. Also ich könnte mir vielleicht nur schon mal so Perspektive, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass mehr Bundesländer da nächstes Jahr nachziehen, dass da die digitale Prüfung verpflichtend wird. Also auch hier schon bei der Vorbereitung so ein bisschen sich damit auseinandersetzen, dass es vielleicht gut ist, von Anfang an gleich sich digital vorzubereiten. Jetzt haben wir ja diese blöde Schere, dass wir einerseits vollständig digital und papierlos arbeiten heute im Berufsalltag zum einen, und dass wir eine Prüfung mit Stift und Papier schreiben müssen, wie sie vor 70 Jahren geschrieben wurde. Also das passt einfach alles nicht richtig zusammen. Und das ist ja, wie gesagt, jetzt auch erkannt und wird auch behoben. Und ich denke, dass relativ schnell flächendeckend die verpflichtende digitale Prüfung kommt. Und das sollten Sie bei Ihren Vorbereitungsüberlegungen auf jeden Fall auch schon mal ins Auge fassen.
Und wenn Sie mal probieren wollen, wie das digitale Schreiben funktioniert, auf unserer Webseite haben wir einen Editor, also der wirklich examensgetreu ist, genauso wie er im Examen gestellt wird. Da können Sie mal versuchen, hier Ihre Klausur zu schreiben. Und genauso funktioniert das auch im Examen.
Hast du gesehen, da ist eine Frage zum Lernplan noch?
Genau. Kann ich meinen Lernplan thematisch anhand vom Techsecutive-Programm aufbauen? So ist von mir theoretisch nur noch die fixe Lernzeit und die Pausen einzuplanen. Genau, der Techsecutive ist quasi dieser Lerncoach, den du eben vorhin auch erwähnt hast, wo sie von Anfang an bis zum Ende durchgeführt werden. Wann mache ich was? Welches Thema? Wie thematisch? Und ich habe quasi meine To-Do-Liste, meine Statistiken, meine Stärken- und Schwächenanalyse mit jeder Klausur, wo ich dann bei jeder Klausur nicht die komplette volle Klausur nochmal nacharbeiten muss, fachlich ja, aber dann im zweiten Schritt, wenn die Korrektur zurückkam, ich kann dann wirklich auf meine Stärken und Schwächen eingehen, auf die Stärken nicht, da kann ich mir auf die Schulter klopfen, aber auf die Schwächen eingehen und dann wirklich fokussiert die Schwächen nacharbeiten, und da werden sie wirklich komplett durchgeführt. Heißt aber trotzdem, Sie müssen sich Ihren Tag planen. Wann lerne ich, wann esse ich, wann schlafe ich, wann ruhe ich mich aus? Und die Woche, das können wir Ihnen leider noch nicht abnehmen. Vielleicht mit dem nächsten Update, dass wir Ihren Tag auch noch mitplanen. Aber was jetzt was das Inhaltliche angeht, das ist mit dem Techsecutive abgedeckt. Natürlich auch mit unseren anderen Kursen. Also im Klausurenkurs kriegen Sie ganz klar jede Woche Ihre Klausur. Die schreiben Sie, dann haben Sie die Klausurbesprechung, dann haben Sie die Nacharbeit. Auch da werden Sie zumindest mal organisatorisch geführt und thematisch dann auch wieder. Also die Stärken-Schwächen-Analyse gibt es nicht nur mit dem Techsecutive, die gibt es bei uns mit jedem Klausurenkurs. Und das ist wirklich, also ich hätte es mir gewünscht damals.
Ja,
ich hätte auch mir wirklich einen Haufen Zeit gespart,
ja,
oder besser investiert.
Ich möchte vielleicht ganz kurz noch was sagen, weil ich gerade so ein Plädoyer für die Vollprüfung gemacht habe. Ich muss natürlich dazu sagen, das setzt natürlich voraus, dass man auch die Zeit und die Möglichkeiten hat, sich auf eine Vollprüfung vorzubereiten. Ich habe letztes Mal mich mit jemandem unterhalten, einer Frau, die auch Vollzeit in der Steuerberatung arbeitet, die zwei kleine Kinder hat, und die gesagt hat, also ganz ehrlich, ohne die Modularisierung hätte ich überhaupt keine Chance, jemals die Steuerberaterprüfung zu schreiben. Ich kann sie nur so schreiben, ja, weil es mir die Möglichkeit ergibt, das in kleinen Etappen zu machen. Also es ist natürlich auch immer so ein bisschen eine Frage der persönlichen Lebenssituation, und das finde ich eigentlich das Schöne daran, dass es eben auch dann in solchen Fällen möglich wird, eben diese Prüfung abzulegen. Eben auch gerade, wie gesagt, so für berufstätige Mütter, die dann die Möglichkeit haben, hier die Prüfung abzulegen. Das ist natürlich dann wieder ein anderer Fall. Aber wie gesagt, wenn man die Zeit und die Möglichkeit hat, würde ich persönlich immer die Vollprüfung empfehlen.
Es gibt auch berufstätige Väter, die auch mehr als früher auf ihre Kinder aufpassen müssen. Und hier setzen wir ja schon in der Vorbereitung an mit unseren digitalen Tools und Lösungen. Also Sie können prinzipiell unsere Vorbereitung komplett digital machen, wann immer Sie wollen. Es stehen alle Aufzeichnungen zur Verfügung morgens, abends, mittags, in der Nacht, wenn die Kinder schlafen. Mhm. Da haben wir auch sehr, sehr viel gutes Feedback bekommen. Sie hätten die Vorbereitung nie machen können ohne unsere digitale Vorbereitung, mehr oder weniger, weil Präsenzkurs einfach nicht möglich gewesen wäre. Und das schätzen ja unsere Teilnehmer wirklich sehr.
Also wie gesagt, wie ich eingangs gesagt habe, Mythen, Mehren, Märchen, da gibt es natürlich vieles, was sich um die Steuerberaterprüfung rankt. Aber vielleicht einfach, ich bin immer so ein Fan davon, auch zu motivieren. Ich weiß jetzt nicht, ob Sie schon in der Vorbereitung sind, ob Sie planen, in die Vorbereitung zu gehen oder was auch immer. Aber ich kann wirklich nur sagen, es ist heutzutage mit den ganzen Tools, die es gibt, absolut lohnenswert. Und der Titel, den Titel in der Tasche zu haben, das lohnt sich allemal.
Genau. Wir können vielleicht noch mit einem Mythos aufräumen, der Mythos Knoll, dass wir Sadisten sind, viel zu schwer und wir prügeln die Leute hier durch die Kurse und demotivieren mit unseren.
Es wurde mal in einer Fachzeitschrift zum Thema Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung ein Artikel über uns geschrieben, der wurde mit der Überschrift versehen, die Sadisten. Ja, und das hängt uns bis heute nach. Und resultiert aus der Tatsache, dass wir unsere Klausuren natürlich versuchen, am Prüfungsniveau zu orientieren und damit natürlich auch die Teilnehmer, gerade wenn sie in der frühen Phase der Vorbereitung sind, teilweise auch echt ein bisschen frustrieren. Aber ich meine, Alex, du bist Marathonläuferin, du weißt, wie es ist. Man muss immer ein bisschen überm Ziel trainieren oder überm Ziel trainieren, damit man dann im eigentlichen Wettkampf wirklich locker über die Ziellinie kommt. Und das ist ein bisschen so der Grundsatz, den wir da auch haben. Ich denke, es kann kein Mensch was dagegen haben, wenn man sagt, wir bieten ihnen qualitativ hochwertige examensnahe Klausuren, die sie natürlich fordern. Und vor allem 3 Monate vor dem Examen sind sie natürlich noch nicht so weit wie im Examen. Das muss man ja auch immer noch mit einkalkulieren, dass es einem dann echt noch schwer fällt. Aber das ist die beste Prüfungsvorbereitung, die es gibt, weil es nützt ja nichts, wenn wir sie einlullen mit guten Noten und leichten Klausuren und das böse Erwachen kommt dann in der Prüfung. Ja. Wir haben auch noch hier ein paar Fragen bekommen. Mhm. Das freut mich sehr, dass hier das Interesse da ist.
Grober zeitlicher Richtwert für die wöchentliche Vorbereitung, also 20 Stunden die Woche wäre gut, wenn Sie das im Schnitt aufbringen können. Und natürlich ist in der Freistellungsphase dann von Mai oder Juni ab, sind es 8 Stunden pro Tag. Aber so 20 Stunden die Woche.
15 bis 20,
um dann wirklich auch mit dem Stoff durchzukommen und nach hinten raus hier nicht völlig ausgepowert zu sein.
Aber da ist natürlich auch inkludiert zum Beispiel Besprechungen. Wir haben ja zum Beispiel auch 3 Stunden jede Woche Klausurbesprechung und so. Also das ist jetzt nicht nur reine Lernzeit, sondern einschließlich der Veranstaltungen. Und Elisabeth fragt jetzt noch, ob man Klausuren auch digital schreiben kann. Natürlich können Sie die Klausuren digital schreiben. Die können Sie bei uns, ist der ganze Prozess inzwischen voll digital. Sie können die Klausur digital schreiben. Die wird dann hochgeladen, wird einem Korrektor zugewiesen, der korrigiert oder bewertet, heißt es ja so schön, man sagt nicht korrigieren, bewertet die Klausur. Und Sie bekommen sie dann übers Klausurencenter wieder mit den entsprechenden Anmerkungen zurück. Also natürlich haben wir diese Möglichkeit und der Editor, den wir gebaut haben, also diese Schreiboberfläche oder dieses Schreibprogramm, entspricht genau dem, wie sie auch in der echten Prüfung, also dem, wie es dann auch in der Prüfung ist. Also im Moment ist ja so, dass die digitale Prüfung, da müssen Sie in ein Kurslokal gehen, dann kriegen Sie einen Laptop gestellt von der durchführenden Steuerberaterkammer. Also Sie kriegen die ganze Hardware gestellt und schreiben dann eben auf diesem geliehenen Laptop. Und das Schreibprogramm, mit dem Sie schreiben, ist das gleiche, wie mit dem Sie auch bei uns schreiben können. Und wir gehen sogar in diesem Jahr noch einen Schritt weiter. Wir bieten auch an, unter Prüfungsbedingungen digital zu schreiben. Das heißt, Sie haben die Möglichkeit, wir basteln da gerade entsprechend an dem Angebot, die Prüfung im sogenannten Proctoring, also mit digitaler Prüfungsüberwachung zu schreiben. Das ist so eine große Vision, die wir haben, dass die Steuerberaterprüfung irgendwann mal von zu Hause mit digitaler Überwachung geschrieben werden kann. Ist aber nicht ganz so weit hergeholt. Der Präsident der Bundessteuerberaterkammer, der Professor Schwab, hat das mal sogar in einem Vorwort auch so erwähnt, dass das also auch seine Vision mal wäre von der Steuerberaterprüfung. Was heißt das? Das heißt, dass Sie zu Hause an einem Rechner auch auf der Schreiboberfläche, die wir Ihnen da zur Verfügung stellen, Sie dürfen keine anderen Programme laufen haben. Sie werden via Kamera von einem sogenannten Proctor überwacht. Also das ist ein menschliches Wesen. Sie müssen eine Ausweiskontrolle machen, Sie müssen eine Raumkontrolle machen, Sie dürfen keine anderen Tabs offen haben und so weiter und so fort. Dann fängt eine Startzeit an zu laufen und Sie müssen sich abmelden, wenn Sie zur Toilette gehen und so weiter und so fort. Also wie wirklich in einer echten Prüfung, wie es heutzutage an den Unis ja auch gemacht wird. Und da haben Sie die Möglichkeit, bei uns im Sommer das auch mal zu simulieren. Das werden wir anbieten, dass man auch wirklich mal, auch wenn man zu Hause schreibt, digital, wo ja die Versuchung von Kühlschrank und Fernseher immer ziemlich nahe liegt, dass Sie da auch mal sagen können, hey, ich mache das mal, ich probiere das mal aus und schaffe mir sozusagen virtuell echte Prüfungsbedingungen. Ja? Also das sind schon wirklich tolle, tolle Sachen im Gange.
Aber auch wenn man die Klausuren noch von Hand schreibt, und es gibt ja noch Menschen, die die Klausuren gerne von Hand schreiben möchten, unsere Klausuranalytics, also die Auswertung der Stärken und Schwächen, funktioniert auch mit handgeschriebenen Klausuren. Ja. Also keine Sorge, egal wie Sie die Klausuren bei uns schreiben, Sie bekommen rundum hier Ihr Lerncoaching und Ihre Klausuren ausgewertet. Das hat nichts mit KI oder einem sonstigen Hokuspokus zu tun. Es wird alles ausgewertet und es muss dafür nicht digital geschrieben sein.
Leo stellt noch eine Frage zum Thema Freistellung. Auch das ist ein Thema, was viele immer umtreibt. Hätten wir eigentlich auch noch auf unsere Liste nehmen können. Thema Freistellung ist ja sehr viel diskutiert. Also gehen wir mal davon aus, Sie haben die Wahlmöglichkeit. Es gibt ja viele Arbeitgeber, die geben ihren Mitarbeitern gar nicht so viel Freistellung, wie sie gerne möchten, oder können es sich gar nicht erlauben, auf die Mitarbeiter zu verzichten. Also wenn Sie jetzt im Schlaraffenland sein wollen, dann gehen Sie ab 1. oder 15.06. in die Freistellung. Das ist aber der Superluxus. Dann haben Sie wirklich gut Zeit, sich vorzubereiten. Ich kann mich erinnern, zu meiner Zeit war es so, da war der 1. Juli der frühestmögliche Termin. Früher hat einen niemand in die Freistellung gelassen. Ich muss sagen, damit kommt man auch aus. Mhm. Also 3 Monate, die Prüfung ist in der 2. oder 3. Oktoberwoche jeweils. Das ist absolut ausreichend. Ja, wie gesagt, alles, was vor dem 1. Juli ist, ist Luxus. Natürlich nicht verkehrt, wenn man die Möglichkeit hat. Aber 1. Juli ist super, also perfekt und ausreichend. Es gibt aber auch, und das möchte ich, genau, wollte gerade sagen, ich sehe gerade die Frage von Elisabeth, es gibt viele Teilnehmer, die eben keine Freistellung bekommen. Und natürlich müssen die auch eine Chance haben. Und wir empfehlen in so einem Fall immer, weil gerade kleine Kanzleien können sich ja nicht erlauben, oftmals so lang auf Mitarbeiter zu verzichten. Und das Beste ist, wenn Sie sich mit Ihrem Arbeitgeber dahingehend einigen, dass Sie vielleicht für einen gewissen Zeitraum nur zum Beispiel 3 Tage arbeiten oder nur 4 Tage. Also 1 Jahr lang 4 Tage Woche oder ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr 3 Tage Woche, dass man das so irgendwie macht. Also Vollzeit arbeiten und gar keine Freistellung, das ist schwierig. Also da würde ich sagen, da stoßen Sie wahrscheinlich an Ihre Grenzen, weil auch gerade Sie müssen ja irgendwann die Klausuren schreiben. Ja? Und die 6-stündigen Klausuren schreiben Sie nicht nachts und nur am Wochenende. Also das muss man realistisch sagen. Aber wenn Sie, nur weil Sie keine Blockfreistellung bekommen, da sind Sie in bester Gesellschaft. Das geht vielen so. Da muss man halt versuchen, ein Modell zu finden, was sowohl für den Arbeitgeber als auch für den Teilnehmer passt, weil sind ja beide daran interessiert, dass Sie im ersten Anlauf die Prüfung bestehen.
Genau. Es kam eine Frage, wenn man sich einmal fürs digitale Schreiben entscheidet, kann man dann wieder zurück? Also bei uns auf jeden Fall. Sie können mit jeder Klausur entscheiden, schreibe ich von Hand oder digital, aber im Zulassungsantrag nicht.
Also ja, wenn Sie sich Vorsicht habe ich gelesen, habe ich noch gar nicht mit dir drüber gesprochen. Es scheint wohl so zu sein, und da muss man wirklich noch mal auf die Kammern sein, dass manche Kammern oder auch alle, ich weiß es nicht genau, anbieten, ich wollte es noch recherchieren, dass man bis zum 30.06. die Wahl nochmal rückgängig machen kann. Okay, also für uns ist es auch gerade neu, weil das jeden Tag quasi was Neues kommt.
Und jede Kammer,
bei den meisten Kammern muss man es mit dem Antrag machen. In NRW hat man noch länger Zeit. Wie gesagt, ich habe jetzt gerade am Wochenende irgendwo gelesen, dass man bis 30.06. nochmal zurücktreten kann, wenn man digital gewählt hat. Also da schauen Sie am besten auf die Webseite Ihrer Kammer. Also ich glaube schon, dass man da die Möglichkeiten hat.
Ja, am Anfang ist das Lernen eher schwierig und schleppend, gerade mit den Lehrbriefen und das Wissen aufbauen. Das ist, was ich vorhin meinte. Also man muss sich auch vom Pensum her langsam steigern und mit dem Lernen kommt dann auch die Lust. Das ist wie mit dem Essen, da kommt dann der Hunger. Also da darf man sich auch nicht überfordern. Genau,
und da haben wir nämlich vorhin noch drüber gesprochen. Das ist zum Beispiel auch so eine Sache, die man falsch macht, weil man ist es von der Uni oder von der Ausbildung her gewohnt. Man hat einen Lernstoff und den muss man sich in den Kopf trichtern und den darf man dann auch nicht vergessen. Denken Sie dran, wenn Sie mit den Lehrbriefen anfangen, sind Sie 15, 16 Monate vor der Prüfung. Sie können das gar nicht im Kopf behalten. Das heißt, der Fokus liegt jetzt am Anfang erstmal am, ich nenne sie mal lockeren Einschwingen. Ja? Also Sie lesen mal die Lehrbriefe durch, Sie schauen, dass Sie sie irgendwo, ja, dass Sie mal einen Überblick darüber bekommen, welcher Stoff wird denn verlangt, weil die Lehrbriefe, die beinhalten ja nur den Prüfungsrelevanten, die Essenz sozusagen, die Sie für die Prüfung brauchen. Also erstmal sich wirklich einen Überblick zu verschaffen. Sie brauchen die Lehrbriefe am Anfang, dürfen Sie nicht zu akribisch durcharbeiten. Also mit dem Anspruch, dass Sie wirklich alles auch im Kopf behalten. Das werden Sie sowieso nicht. Ja? Sie werden das im Zweifel auch wieder vergessen haben. Ich habe mir manchmal Lehrbriefe abends nach dem Büro noch durchgelesen. Da wusste ich am nächsten Tag schon nicht mehr, was drin stand, weil ich gar nicht mehr aufnahmefähig war. Also gar nicht zu sehr da festbeißen, sondern es erstmal da so betrachten, dass man sich einen Überblick verschafft, dass man sich ein Gefühl dafür verschafft, wo sind Dinge, die mir bekannt vorkommen, in welchem Fach fühle ich mich schon einigermaßen sicher, wo betrete ich völliges Neuland. Ja, für viele ist zum Beispiel Erbschaftssteuer, die haben nie was mit Erbschaftssteuer zu tun, die fangen da bei Null an. Dann weiß man schon, okay, bei Erbschaftssteuer muss ich wahrscheinlich hinten raus ein bisschen mehr Zeit investieren. Ja. Umsatzsteuer ist für viele vielleicht vertraut, weil sie in der Kanzlei schon viel mit Umsatzsteuer zu tun haben. Da kommt einem dann auch vieles schon bekannt vor, was man liest. Da kann man sagen, okay, da bin ich jetzt schon so halbwegs sicher. Ja. Und so muss man sich am Anfang so langsam an das Thema rantasten. Und dass das schleppend ist, ja, das ist so wie Montag, ja, man muss mal auch erst in die Woche reinkommen, ist auch völlig normal. Also es geht glaube ich, niemandem so, der kriegt dann seinen ersten Lehrbrief und sagt, juhu, ich kann jetzt meine Lehrbriefe durcharbeiten, sondern man muss da echt so ein bisschen einfach in Schwingung kommen, ja, und dann, ja. Das kommt dann von selber, wie du sagst, der Appetit kommt mit dem Essen.
Warum machen wir unseren Livestream montags?
Ja, um in Schwung zu kommen.
Spaß beiseite. Eine Frage zum Techsecutive. Wie kann man sich den vorstellen? Also Tipp, schauen Sie sich unsere Infoveranstaltung an, die wirklich ins Detail geht. Da zeigen wir auch wirklich im System, wie sieht der Techsecutive aus, wie sieht der Lerncoach aus, wie sehen die Klausuranalytics aus. Der Livestream ist auf der Webseite, Infoveranstaltung zur Steuerberaterprüfung. Da wird wirklich im Detail alles erklärt. Kurze Antwort hierzu, also der Techsecutive hat die wichtigsten Programme, Kurse und Inhalte, die man ganz sicher braucht, um die Prüfung zu bestehen. Und diese Kurse werden mit einem digitalen Lerncoach durchlaufen. Und jeder Kurs hat gewisse Milestones, um einfach sicherzustellen, dass Sie auch das in den Kursen machen, dass sie zum Prüfungserfolg führt. Und wie stellen wir das sicher? Indem wir Ihnen Rückmeldung geben. Tagtäglich sind Sie gut unterwegs, sind da gerade Schwächen drin, dass Sie einfach wissen, wie ist mein aktueller Lernstand? Und zwar nicht nur zeitlich und von dem, was Sie gemacht haben, sondern jetzt eben auch fachlich mit der Stärken- und Schwächenanalyse. Also, dass Sie ganz klar zu jeder Zeit wissen, da stehe ich und nicht mehr diese Unsicherheit haben, oh, ich habe das Gefühl, ich weiß nichts, weil dieses Gefühl hatten wir bis zur Prüfung. Und mit diesem Coach wissen Sie, nee, Knoll sagt mir, ist grün, trust the process, läuft alles. Okay, dann habe ich wohl alles gemacht, was ich machen sollte. Wie beim Laufen, ich habe meinen Plan heute gemacht, das muss reichen bis zum Wettkampf. Und
also Lehrplan und Motivation kann man beides einen grünen Haken hintermachen. Das findet sich auf jeden Fall im Techsecutive wieder. Und wenn wir schon bei Mythen, Mähren und Märchen sind, fällt mir gerade noch eine Sache ein, wovor ich ein bisschen warnen möchte. Es wird so manchmal behauptet, naja, Klausur, Korrektur ist völlig überflüssig. Es kommt eigentlich darauf an, die Klausuren zu schreiben und dann vielleicht nachzuarbeiten, aber Korrektur ist nicht notwendig. Also da, das sage ich mal, sehen wir komplett anders. Wir korrigieren im Jahr, ich glaube, 70.000 Klausuren. Und die Korrektur ist mit das Wichtigste, das Feedback durch die Korrektoren. Ja, und das sind ja Steuerexperten, die die Klausuren korrigieren und die ihnen genau sagen, warum und wieso und weshalb sie den Punkt da nicht bekommen haben und was an der Klausur gut war und was an der Klausur nicht gut war. Dieses Feedback, das ist unserer Meinung nach ganz, ganz wichtig. An dem müssen sie sich entlanghangeln und nur so können sie sich kontinuierlich verbessern. Also ich halte es für eine Mehr zu sagen, während der Vorbereitung ist die Korrektur von Klausuren nicht notwendig. Aber muss man auch sich hier jeder seine eigene Meinung bilden.
Ja, weil man muss ja auch zeitlich besser werden, also vom Zeitmanagement her, von der Strategie, die du vorhin erwähnt hast. Und das funktioniert in der Klausur, in der Korrektur und in der Auswertung der Klausur.
Genau, ich sehe gerade, Ramona war so lieb und hat den Link mit der Aufzeichnung zur Infoveranstaltung hier in den Chat gestellt. Also schauen Sie sich das mal an, da sind auch ein paar Filmchen dabei, wo Sie sich dann einen besseren Eindruck davon bekommen, wie das Ganze dann so abläuft.
Genau. Ansonsten, wir haben auch einen YouTube-Kanal, wo Sie auch mal das Gefühl dafür bekommen können, wie so ein Unterricht bei uns aussieht. Also so ähnlich wie heute hier bei uns mit mehr fachlichem Inhalt. Und bei Fragen auf jeden Fall bei uns in der Bildungsberatung anrufen. Das ist über die zentrale Telefonnummer mit der 0. Da kommen Sie dann wirklich an unsere Bildungsberater, Beraterinnen, die Sie wirklich informieren, welcher Kurs und welche Zusammenstellung für Sie am besten geeignet ist.
Genau. Leo fragt, ob es die Möglichkeit gibt, zur Korrektur Nachfragen zu stellen. Natürlich gibt es die Möglichkeit, das mal zum einen, weil wie gesagt, es sind Menschen, die es machen. Und zum anderen vielleicht noch zu erwähnen, worauf wir auch recht stolz sind, wir haben ja die sogenannten Fachforen. Und in diesen Fachforen haben Sie die Möglichkeit, eben zu allen Aspekten rund um eine Klausur eben Fragen zu stellen. Und diese Fachforen werden von erfahrenen Dozenten betreut, die quasi alle ihre Fragen fast just in time, also der Micha Czerwonka arbeitet gefühlt Tag und Nacht.
Ja,
rund um die Uhr, wo Sie wirklich in Austausch gehen können mit einem Dozenten und sagen, hey, ich habe an der Klausur das und das nicht verstanden und warum ist das jetzt so und so und warum ist es nicht so. Und also da findet auch ein wirklich absolut reger Austausch statt, fachlicher Austausch. Und das wird halt von den Teilnehmern auch sehr geschätzt, weil sozusagen die Nachteile des digitalen Lernens, nämlich die, sag ich mal, Entfremdung und die Distanz, die wird eben überbrückt oder beseitigt durch die Möglichkeit auch eben sich permanent auszutauschen und Fragen zu stellen und natürlich auch entsprechende Antworten zu bekommen.
Und besser als in einem WhatsApp-Kanal haben Sie es eben schwarz auf weiß und können es auch nochmal nachschlagen oder haben es auch strukturiert. Zu jeder Klausur können Sie die Forenbeiträge nachlesen, also müssen sich da nicht durchs Handy scrollen, sondern können das digital auch nachlesen.
Auch hier war Ramona schon wieder fleißig und hat genau die entsprechenden Kontaktdaten angegeben. Okay, also ich hoffe, wir konnten so ein paar Mythen, Mähren und Märchen aufklären. Nein, und einige Fragen rund um die Steuerberaterprüfung für Sie klären. Würden uns natürlich sehr freuen, wenn wir Sie in einem unserer Kurse und Lehrgänge begrüßen dürfen. Ansonsten bedanken wir uns natürlich herzlich für Ihre Zeit, die Sie uns heute geschenkt haben und wünschen Ihnen noch einen geruhsamen Abend.
Und alles Gute für Ihre Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung. Toi, toi, toi.
Es lohnt sich.
Tschüss.